Hallo und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Warum wählen wir Lieblingsfilme aus? Wie kommen Lieblingsfilme zustande? Und was sind eigentlich unsere Lieblingsfilme? Erfahrt es in der neuen Episode von Lukast.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, freut mich wieder hier zu sein. Einen schönen guten Tag in die Runde. Was machen wir heute?
Genau, also eigentlich sollte es ja an dieser Stelle, wie wir angekündigt haben, um Leaving Las Vegas gehen. Aber wir haben eben schon gesagt, wir wollten eigentlich relativ schnell eine neue Episode aufnehmen und haben dann festgestellt, ah fuck, wir haben ja nur noch, ich glaube 70 Minuten waren es im Endeffekt, die wir diesen Monat nutzen können, die uns von Podigy zur Verfügung gestellt wurden. Weil unser Jahresrückblick eben sehr lang ging und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwas anderes und deswegen sprechen wir heute über Lieblingsfilme und zwar im ganz Allgemeinen zunächst und dann haben wir noch was vorbereitet. Man muss dazu sagen, wir lehnen uns da so ein bisschen eine Idee an, die wir geklaut haben, das kann man glaube ich ganz klar so sagen, von Lukas Kurstedt, die zweite Produktion auf YouTube. Der hat nämlich ein ganz, ganz tolles Video gemacht zum Thema Lieblingsfilme und hatte dann noch die Idee, neben einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema, noch durch die Jahre zu gehen, was sozusagen in verschiedenen Lebensabschnitten, in verschiedenen Altersstufen sein persönlicher Lieblingsfilm war. Und da dachten wir, das ist doch super spannend, das machen wir in einer ähnlichen Art und Weise und gucken mal, was so dabei rauskommt.
Richtig, ich bin ebenso gespannt. War deine Idee, beziehungsweise es war deine Idee, das so ein bisschen zu adaptieren? Ich habe mir daraufhin natürlich jetzt auch eingängig Gedanken gemacht, stehe zu dem Thema relativ kritisch, bin aber genauso wie du mal gewissenhaft durch meine bisherige Lebenszeit gegangen und habe mal so ein bisschen abgegrast, was waren denn da eigentlich so meine Lieblingsfilme? Und da hatte ich an der einen oder anderen Stelle, das waren eigentlich so die Jahre, die dann so in und um die Pubertät schwirren, so meine Probleme, das wirklich ganz genau auf einen Film zu beschränken. Manche Filme stehen so ein bisschen exemplarisch für eine ganze Menge an Filmen. Ich denke mal, das wird eine ganz interessante Runde. Ich bin nochmal super gespannt, was da bei dir in manchen Jahren auftauchen wird. Mhm. Und erstmal soll es jetzt allgemein um das Phänomen Lieblingsfilm gehen. Also ist natürlich erstmal, denke ich mal, ein relativ gebräuchlicher Begriff. Jeder hat vielleicht schon mal über einen Lieblingsfilm nachgedacht. Jeder hat vielleicht auch so ein, zwei, drei Lieblingsfilme in petto, genauso wie er vielleicht Lieblingsmusik in petto hat, genauso wie er vielleicht ein Lieblingsspiel, Videospiel hat oder ein Lieblingsurlaubsort oder ein Lieblingsessen und so weiter und so fort. Also diese Lieblingsismen, die sind ja schon relativ gebräuchlich. Und vielleicht können wir das erstmal irgendwie so ein bisschen reflektieren, so ein bisschen aufdröseln, mal so ein bisschen mit unserer Vita im späteren abgleichen. Würde mich auf jeden Fall mal unglaublich interessieren. Du bist ja auch relativ Philosophie interessiert. Da kann man das ja so ein bisschen reinquetschen oder ist eher fast schon irgendwie was Soziologisches. Aber auf jeden Fall ultra interessant. Ich sehe dich schon so ein bisschen kritisch bewegen. Kannst gern was dazu sagen.
Ach nee, alles okay. Gut. Ich habe nur eine ganz gute Idee, wie wir in das Thema vielleicht ganz gut reinkommen können. Mhm. Und da habe ich erstmal eine Frage an dich. Du hast ja wahrscheinlich einen Lieblingsfilm, den du jetzt noch nicht nennen musst. Das machen wir ja nachher. Warum hast du denn einen Lieblingsfilm?
Ja, da sind wir eigentlich schon ziemlich genau beim Thema. Also zum Ersten, es liegt natürlich nahe, dass ich einen Lieblingsfilm habe, weil ich mich selbst als Filmliebhaber, vielleicht auch als Cineast, verstehe und mich darin zuordnen möchte. Und deswegen liegt es erstmal nahe, dass man selbst irgendwie für sich artikuliert, dass man so eine eigene Speerspitze von Filmen sofort parat hat, die man vielleicht Freunden, Bekannten, die man vielleicht auch öffentlich dann kritisiert, diskutiert und natürlich dann ja leidenschaftlich über den grünen Klee lobt. Das zum einen, also das wäre zumindest ein Motiv, warum ich sowas habe. Zum anderen habe ich sowas natürlich auch schon seit irgendwie von Kindesbeinen auf an. Und ja, Lieblingsfilme haben sowas mit Emotionalität zu tun, haben natürlich auch irgendwie was so mit so einer emotionalen Resonanz zu tun. Da wirkt natürlich der eine Film intensiver, der andere vielleicht nicht. In einen hat auch was mit Identifikation zu tun. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge von Filmen, die eben das vermögen, mich anzusprechen oder denen ich mich derart öffnen kann, dass ein Teil des Films in mir steckt, zumindest projiziere ich das hinein, aber ein Teil des Films oder ich stecke auch quasi in einen Teil des Films. Also es ist so ein reziprokes Verhältnis und ich denke mal, der Film, der da die meisten Schnittmengen oder die Filme, die dort die meisten Schnittmengen vermögen, die kommen dann so in die Kategorie, als Lieblingsfilm bezeichnet zu werden. Und das ist bei mir relativ fluide. Ich kann das gar nicht so trennscharf konturieren, habe das aber natürlich anlässlich der jetzigen Podcast-Folge gemacht. Warum habe ich Lieblingsfilme? Also ich denke mal, um es ganz plump auszudrücken, weil es ist einfach Sinn. Also ich glaube, das ist jetzt nichts, was man ist es vielleicht schon, wenn man das Ganze allgemeiner betrachtet, ist vielleicht schon für manche etwas, was sie brauchen, um vielleicht irgendeine gewisse Geltung zu erlangen. Aber für mich entstand das relativ natürlich und es sind Filme, zu denen man immer wieder zurückkommt, die man gern sieht, die für einen sehr gehaltvoll sind. Ja, bei denen Identifikationsmuster bestehen, die bei wenig anderen Filmen dann eben auf so einer Ebene bestehen können. Und das Ganze hat sich natürlich mit den Jahren, mit den Jahrzehnten elaboriert. Man hat da immer weiter darüber nachgedacht. Das zu beschreiben, ist ja wirklich immer schwer, Leidenschaft, Emotionalität in Worte zu fassen. Aber wenn man ja mit so ein bisschen Lebenserfahrung, mit so einer kleinen eloquenten Kompetenz, die man so hat, kann man das dann versuchen, ganz gut zu beschreiben, sodass es zumindest andere in Ansätzen verstehen können. Das gelingt mir immer noch nicht bei den ganz vorderen Filmen. Da tue ich mich wirklich schwer, mit Absicht. Ja, aber es ist einfach eine ganz schöne Praktik, Lieblingsfilme zu haben, Lieblingsfilme zu frönen und dann natürlich auch die letztendlich zu genießen.
Es ist ganz interessant, weil wir haben ja das Video von Kurstedt zur Basis genommen und er sagt ja darin, dass es ja interessant sein kann oder eine Strategie sein kann, dass man sich irgendwann im Leben auch von Lieblingsfilmen löst, dass neue Filme an diese Stelle treten sozusagen. Und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall so. Ich habe lustigerweise bei mir gemerkt, dass die Filme, die ich reflexartig als Lieblingsfilme bezeichnen würde, dass sie doch ganz schön lange her sind schon, dass ich die gesehen habe. Also lustigerweise sind viele der Filme, die ich dann nachher nennen werde, gar nicht Filme, die ich unbedingt jetzt intuitiv zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde, oder doch, ich würde das schon zu meinen Lieblingsfilmen zählen, aber nicht als diesen einen, ja, sondern es sind immer so Filme, die in gewissen Phasen meines Lebens irgendwie wichtig waren, die mir vielleicht irgendwas gezeigt haben und die schon irgendwann intellektuell, wenn ich drüber nachdenke, abgelöst wurden, aber intuitiv sind das nicht oder eher selten die Filme, die ich jetzt später nennen werde, im Alter von 30 oder 28 oder sowas. Wobei 28 ist nochmal ein anderes Thema, das sehen wir nachher. Aber weil das ist ja ganz witzig, natürlich denkt man intellektuell manchmal so ein bisschen drüber nach. Mir geht das ganz oft so, gerade als ich das Studium der Filmwissenschaft begonnen habe und ganz viel dann auf einmal gesehen habe, was irgendwie größere Herausforderungen darstellte als die Filme, die ich als meine Lieblingsfilme bezeichnen würde. Und dann habe ich mir ganz oft die Frage gestellt, sind diese Filme, die ich vorher gesehen habe, eigentlich noch gut genug, um sie mit dem Status eines Filmwissenschaftlers zu nennen, ne? Oder jemanden, der das studiert? Und das ist natürlich irgendwie so ein Gedanke, den man dann mit einer gewissen Reife dann doch irgendwann, also ging mir zumindest so, hinter sich lässt, weil man irgendwann feststellt, ja, alles ist ja irgendwie interessant. Und ich habe ja die Filme, die ich vielleicht vorher so bezeichnet habe, vielleicht noch gar nicht so stark erforscht. Und dann schaust du diese Filme wieder an mit diesem aktualisierten Blick und stellst fest, ach, da ist ja noch ganz viel Interessantes, anderes irgendwie, was irgendwie spannend sein könnte. Und das ist ganz spannend, weil das, was ich gerade schon so angedeutet habe, dieses Aufbauen einer eigenen Persönlichkeit, zu der dann auch der Lieblingsfilm irgendwie passen muss, ja, um nicht so eine kognitive Dissonanz
Das stimmt.
herzustellen. Ne? Du willst einhaken, sehe ich gerade.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Finde, also klar, einen Lieblingsfilm auszuerkoren oder Filme zu seinen Lieblingsfilmen zu zählen, hat natürlich auch was Identitätsbildendes und oder vielleicht was Kulturschaffendes, dass man der eigenen Person quasi anheften möchte. Es gibt da einen Begriff des kulturellen Kapitals. Habe ich letztens mal einen ganz interessanten Artikel zugelesen, dass man sich selbst Filme jetzt in unserem Beispiel sind es Filme, das ist ein Mechanismus, der mit ganz vielen Sachen so funktioniert. Das würde auch jetzt mit einer Automarke funktionieren oder mit einer Kleidungsmarke. Dass man sein eigenes, persönliches, kulturelles Kapital natürlich mit fortschreitendem Lebensalter, mit Durchschreiben von Lebensphasen, mit vielleicht auch dem Durchschreiten von verschiedenen Karrierestufen oder dem Bildungsgrad anpassen muss. Und man bekommt das Gefühl, man muss sich jetzt anpassen, man muss irgendwie die nächste Stufe erreichen. Das hat so ein bisschen, fast schon was Konsumistisches oder was Kapitalistisches, dass man immer das nächst Bessere möchte. Und genau, man möchte sein eigenes Kapital oder seinen eigenen kulturellen Status natürlich im sozialen Umfeld steigern. Man möchte sich darstellen, man möchte sich mit dem Film darstellen. Und das ist eine vollkommen normale Praktik in einem sozialen Gefüge. Aber ich finde das ist tatsächlich schwierig. Und wenn ich darüber nachdenke, ich möchte mich jetzt gern davon lösen und ich bilde mir auch ein, dass das bei meinem Film eigentlich nicht der Fall ist, weil ich einen viel profaneren Ansatz habe, als derart über meine Lieblingsfilme nachzudenken, um den Wert dauernd einzuschätzen oder den Wert zu hinterfragen oder den Wert mit anderen Sachen, die ich meine, in einer anderen Lebensphase entdeckt zu haben, zu vergleichen. Die Frage stellt sich bei mir gar nicht so richtig. Und es hat schon irgendwie was fast schon Narzisstisches, wenn es darum geht, seine eigenen Lieblingsfilme in Gruppen zu vertreten, zu verteidigen. Also ich glaube, der Kampf lässt sich auch sehr leidenschaftlich streiten, welcher Quentin Tarantino-Film jetzt der beste war. Also ich glaube, an diesem Thema...
Darüber lässt sich nicht streiten.
An diesem Thema haben sie sicherlich schon Ehen oder Freundschaften getrennt oder gestritten. Und also das ist super interessant, dass du das aufgreifst. Würdest du sagen, dass das in irgendeiner Form bei dir eine Rolle gespielt hat, genau dieses Phänomen, so dieses kulturellen Status?
Ja, auf jeden Fall, eine Zeit lang, bis ich dann irgendwann akzeptiert habe, dass diese Sachen irgendwie einfach oder die Sachen, die ich intuitiv für meine Lieblingsmedien halte, sei es, es geht ja bei anderen Medien, ist das ja genau das Gleiche, ne? Sei es bei Filmen, bei Musik dachte ich mir auch zum Beispiel, oh, ist es wirklich so gut, dass du mit 30 Jahren immer noch Sum 41 hörst oder so? Und dann
genau sowas,
stellt man irgendwann fest, ja, na klar, das ist ja super geil.
Sehr gut.
Und ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt die größte intellektuelle Herausforderung, aber auf einer emotionalen Ebene affiziert mich das halt komplett, ne? Und es macht Spaß und man kann die Songtexte mitsingen und so, ne? Und das ist bei Filmen dann irgendwann ganz genauso gewesen. Also ich habe teilweise hier werde ich nachher noch sagen, so eine Art Lieblingsregisseur im weitesten Sinne, von dem aber eben nicht die Filme dann ganz vorne sind, die am interessantesten und am spannendsten sind, sie zu analysieren, sondern lustigerweise der, den ich zum ersten Mal gesehen habe und der mir sozusagen dieses Fenster eröffnet hat. Und das ist so ein Film, auf den ich immer wieder zurückkomme und deutlich öfter zurückkomme als diese anderen Filme.
Ja.
Oder ja, also es gibt ja unzählige Beispiele für Sachen, die intellektuell total interessant sind, aber dann emotional einen einfach tagsüber nicht so begleiten. Und deswegen würde ich sagen, dass eher dieser emotionale Zugang wichtig ist. Es gibt noch einen anderen Faktor. Wenn ich auch so an Lieblingsfilme denke, dann hat das ganz, ganz viel im fiktionalen Bereich mit Figuren zu tun, mit denen ich mich besonders identifiziere, deren Handlung, deren Sicht auf die Welt, wie sie geschildert wird. Und das mag nicht das Komplizierteste sein, aber irgendwie geht man da aus dem Kino oder hat sich die Blu-ray angeschaut und denkt sich, fuck, das hat jetzt schon extrem viel mit mir zu tun gehabt oder dem, was ich so, wie ich die Welt wahrnehme. Ne? Dabei ist der Erkenntnisgewinn an sich vielleicht gar nicht so riesig gewesen, sondern es wurde nur einem gespiegelt, wie man auf eine ähnliche Weise vielleicht die Welt sieht oder so. So ging mir das.
Okay. Findest du dafür schon ein Filmbeispiel? Also mich würde jetzt an dem Beispiel interessieren. Bist du aus dem Film herausgegangen und konntest sofort genau konturieren, okay, der Film spricht mich jetzt auf dieser und dieser emotionalen Ebene an, weil so und so und so und so. Oder zumindest bei mir ist es so, falls mich wirklich ein Film emotional triggert, und vielleicht irgendwie ich mit dem Film versuche, eine Verbindung herzustellen oder irgendwie Schnittmengen mit meinem eigenen Leben, mit meinen eigenen Erfahrungen, mit meinen eigenen Erkenntnissen, Wünschen und so weiter und so fort, dann braucht das auch eine Zeit. Irgendwie merkt man was, da ist was, das hat mir gefallen. Und diese erste Sichtebene, tolles Schauspiel, tolle Bilder, super spannend, keine Ahnung, lustig, gruselig und so weiter und so fort, das kann man immer so ganz schnell abklappern. Aber ich glaube, das ist zu oberflächlich, um dann so dieses Gefühl zu beschreiben, okay, hier steckt was. Also ist es bei dir so, dass das eine Zeit lang braucht? Oder wenn du jetzt, also jetzt das erste Mal, weiß ich nicht, Pulp Fiction gesehen hast, wusstest du sofort, okay, das und das und das, deswegen ist er super.
Bei Pulp Fiction ging mir das lustigerweise nicht so. Das ist, also, naja, eigentlich hat das bei dem Film noch ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt. Das hat dann auch mit Sicherheit was mit dem Regisseur an sich zu tun gehabt, der dann auch so Lieblingsregisseur in der Zeit vielleicht war und wo sich dann dieser Film dann als der Spezielle herausgebildet hat. Und ich wusste das intellektuell gar nicht so sehr, aber das. Und vielleicht auch heute noch nicht, warum der jetzt für mich besser ist als andere vielleicht. Aber trotzdem ist es so, der Film, den ich einlegen kann oder den ich am ehesten einlegen kann, vielleicht, und dann sehe, aha, okay, irgendwie bleibe ich hier hängen, irgendwie kenne ich das alles und irgendwie macht es trotzdem Spaß, in so einer Welt einfach drin zu bleiben. Ne? Es gibt aber andere Beispiele. Ich würde mal einen Film nennen, der jetzt hier in meiner Liste nachher nicht auftaucht, nur am Rande erwähnt wird. Und das ist Burning von Lee Chang-dong. Da waren wir ja im Kino, soweit ich weiß, auch zusammen. Und da hatte ich direkt diese Identifikation mit einer Figur und dachte mir, wow, das ist ja wirklich, ne? Also dieses Gefühl, teilweise nicht gut genug zu sein im Vergleich mit irgendwelchen anderen Menschen, die man vielleicht auch nur als besser konstruiert. Das ist auch was, was man, glaube ich, lernen muss dann mit der Zeit, dass das vielleicht gar nicht so der Realität dann an sich entspricht. Aber diese Sichtweise und das so gespiegelt zu bekommen, das war schon so ein Moment, wo ich mir auch dachte, also wow, das hat schon sehr viel mit dir zu tun jetzt gerade in dem Moment und wie du eben auf so bestimmte Themen einfach blickst. Ne? Es gab noch einen anderen Film, bei dem das noch viel krasser war. Zu dem sage ich nichts, zu dem sage ich später was
Okay,
dann.
ja.
Ne? Ich weiß nicht, hattest du das in so einer Art und Weise?
Ich habe das relativ häufig. Zuletzt, wie gesagt, bei Saltburn. Der wird jetzt nicht mehr in der Liste vorkommen, aber das ist ein Film. Ich habe den jetzt erst einmal gesehen, aber wenn der über die Jahre quasi noch so mit den Sichtungen ein bisschen wächst, der Film hätte Potenzial, wirklich mal ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Gefiel mir bei der ersten Sichtung unglaublich gut. Hat eine unglaubliche Bildgewalt und ist auch wirklich so ein freches, rebellisches in sich. Also ich könnte mich an dem Film wirklich ergötzen. Ich habe ihn jetzt aber erst einmal gesehen. Ich habe so ein bisschen Furcht davor, dass sich dieser Eindruck beim zweiten Sichten nicht bestätigt. Ich gehe nicht davon aus, aber es ist immer mit so einer kleinen Angst verbunden, die man so um seine Lieblingsfilme hat, die man vielleicht jetzt auch jahrelang nicht gesehen hat. Man liest viel, man spricht viel, man sieht viel. Und wenn man da den einen oder anderen Film manchmal sieht, den man, keine Ahnung, mit 15, mit 10 Jahren, also wirklich im Jugend- und Kindesalter abgefeiert hat, und dann ist so dieses Glühen auf einmal weg. Und davor habe ich bei etlichen Filmen Respekt oder fast so ein bisschen eine Verlustangst davor, dass dieses Gefühl, was ich zu dem Film habe, weggehen könnte, weil das eigentlich ein schönes Gefühl ist, wenn man so melancholisch drüber nachdenkt. Und wenn man dann den Film in jener Minute sieht, dann und sich das dann nicht bestätigt, das ist dann immer schon so ein bisschen wie so ein Freund, den man auf einmal nicht mehr so wiedererkennt. So irgendwie ist was komisch, irgendwie ist jetzt was fremd, irgendwie hat man sich voneinander entfernt. Ja, so ist das Leben. Also Annäherung und Abgrenzung gehört beim Filmschauen, glaube ich, mal mit dazu. Den einen Film nähert man sich an und mit dem Annähern an Film nähert man sich vielleicht wieder einer ganz anderen Kaste von Filmverständnis an, auf der man sich einmal bewegt und einem ganz neuen Filmverständnis, das dann wiederum die Tür öffnet zu ganz neuen Filmen. Das war bei mir zum Beispiel mit dem italienischen Film der 70er, 80er. Hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, kannte ich nicht, wusste ich nicht. Und dann irgendwie mit, keine Ahnung, 23, 24, 2018, 2019 kam so dieser Initiationsmoment, okay, du erschließt dir ja gerade was Neues und dafür guckst du wahrscheinlich nicht mehr so viel Hollywood-Action-Kino oder irgend sowas. Ob es jetzt so war, kann ich gar nicht sagen. Sicherlich weniger geworden, dass ich irgendwie Hollywood-Genre-Kino geschaut habe. Aber das war sowas, da ging irgendwas, da habe ich mich von irgendwas verabschiedet, aber es kam, wie gesagt, was Neues. Und da sind jetzt auch Filmperlen dabei, die heute keine Rolle spielen, aber ja, die durchaus einen Impact hatten, um sein eigenes Filmverständnis, sein eigenes Weltbild oder sein eigenes Kunstbild zu filmen, so ein bisschen reifen zu lassen. Das wird auch noch der Fall sein.
Ja, ich finde es interessant auch, dass ich in den letzten Jahren zum Beispiel für bestimmte Regisseure gewisse Vorlieben hatte oder die ganz gerne geschaut habe. Zum Beispiel ist das bei Quentin Tarantino, bei David Lynch so. Aber es gab vorher andere Regisseure, die von denen ich weiß, dass die mich in gewisser Weise dorthin gebracht haben. Ja, also dass man irgendwie gemerkt hat, okay, man hat jetzt die und die Vorliebe und das hat seinen Ursprung irgendwo da und da. Und dafür kann man diese anderen Filme, die man vorher gesehen hat, dann auch für die darum irgendwie wertschätzen. Ja. So, weißt du, irgendwie, die haben so ein Fenster geöffnet. Und das finde ich auch ganz spannend. Aber ich sehe gerade, wir haben noch 8 Minuten für unsere kleine Diskussion rund um Film. Ich hätte noch mal eine Frage an dich.
Ja.
In dem Video von Die zweite Produktion war auch kurz dieser Moment drin, in dem er gesagt hat, dass es eine gewisse Notwendigkeit gibt natürlich auch, oder dass, sagen wir es mal so, dass Lieblingsfilme dafür sorgen, dass wir die Distanz zu ihnen verlieren. Also sie in gewisser Weise emotional vielleicht ja abfeiern oder mögen oder sowas. Aber dass dieser analytische Blick, vielleicht auch ideologiekritische Blick oder so, dadurch verloren ging. Kannst du damit was anfangen? Also,
kann damit was anfangen, insofern ich mich mit diesem, ich nenne es jetzt einfach mal mit diesem Kleidungsstück, mit diesem Instrument, mit diesem Werkzeug, Analyse, mich versuche, nicht fernzuhalten. Also ich denke schon über meine Lieblingsfilme nach, aber in einer gewissen Art und Weise versuche ich nicht fremd evoziert, künstlich evoziert eine Brille aufzusetzen, durch die ich dann auf einmal Film lesen möchte. Das mag ein Manko sein, weswegen ich in der Filmwissenschaft oder in der Filmanalyse wahrscheinlich nie so durchsteigen werde oder nie diesen metareflexiven Blick bekommen werde, den Filmwissenschaftler haben, den Menschen haben, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Für mich soll Film oder das vielleicht auch das Unbekannte, das Unbeschreibbare am Film so ein bisschen seinen Zauber behalten. Ich kann wahnsinnig gut abschalten beim Film. Ich komme gar nicht oder möchte mich gar nicht in den Modus bringen, dass ich zeitwährend über die Laufzeit des Films irgendwas analysieren muss oder für mich irgendwas verargumentieren muss, schon mal irgendwas ordnen, sortieren muss. Den Modus habe ich zum Glück nicht. Für mich hat auch zum Beispiel dieses ideologiekritische Filmlesen immer so ein bisschen was mit so einer schwallend hyperakademischen Art und Weise des Filmlesens zu tun, ja, vom Film ablenkt und um sich die eigene oder um sich der eigenen Grandiosität und der eigenen, des eigenen Sinns zu bescheinigen. Also es ist eigentlich so eine Praktik, um sich selbst im Kunstwerk Film zu bestätigen, um seinen Sinn und um seine Daseinsberechtigung zu bestätigen, die man dann ja lauthals verkündet, wie genial, wahnsinnig, metareflexiv beispielsweise, ich weiß nicht, Godard-Filme sind. Und so dieses Wildern und dieses Schmarotzen in Kunst oder in der Filmkunst, um im gleichen Licht mit der Filmkunst zu erscheinen, ist für mich zu billig, um sein Selbstwert oder um, ja, wie gesagt, seine Ich-Bestätigung oder sein Selbstverständnis zum Thema Film zu bestätigen. Ich finde es schwierig. Von mir aus ist Film was Identitätsstiftendes, es ist fluid, es ist anpassbar, es ist vielleicht abhängig von der Peergroup. Es darf noch dieses Stück Emotion im Menschen geben, dass man nicht bis ins Letzte verklausulieren oder elaborieren muss, sich damit zu verkaufen. Das ist nicht mein Ansatz.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich würde einwerfen zumindest, dass ja beides geht. Also man kann ja Filme sowohl kritisieren oder kritisch betrachten, aber sie auf der anderen Seite trotzdem total mögen oder gerne sehen auf einer ganz emotionalen oder Spaßebene, sagen wir es mal so. Ne? Also ein schönes Beispiel dafür ist immer finde ich, Conan der Barbar, dem ja häufig so eine faschistoide Ästhetik vorgeworfen wird. Aber das kann man ja mitreflektieren und trotzdem seinen Spaß oder auch auf eine ironische Art und Weise seinen Spaß an Arnold Schwarzenegger haben, wie er durch diesen Film stolziert, ne? Oder Terminator oder Robocop ist auch ein riesiges Beispiel, was in der Filmwissenschaft durchaus so behandelt wurde, ne?
Ja, stimme denen zu. Ich finde, diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast, den würde man meiner Meinung nach aber nur schaffen, wenn man wirklich von Anfang an unbedarft an den Film rangeht. Es ist oft der Fall, dass man mit Film oder dass man seine Filmauswahl schon anhand seines eigenen Rollen- und Charakterbilds so ein bisschen versucht auszuwählen. Also man stellt den Film als Accessoire dar, so wie ein paar Schuhe oder ein T-Shirt oder eine Frisur. Die muss einem selbst kleiden. Und ja, wenn man jetzt ein sehr petromaskuliner Mann ist, dann wird einem Fast and the Furious wunderbar gefallen. Da wird man sich ja neben seiner handwerklichen Begabung, seinem Fleischessen und sein Interesse für Motorräder, harte Arbeit, Autos und Engelbert Strauß, sicherlich versuchen, diesen Komplex oder diese Definition darüber zu schaffen. Und dann grast man auch explizit nur nach solchen Filmen, die einen selbst wieder bestätigen, dass man, also wenn man das alles mag, das ist völlig in Ordnung. Aber ich würde es noch besser finden, wenn man das alles mag und vielleicht einen Film guckt wie Francis H. Ja,
Oh, schönes Beispiel.
aber dann bricht wieder das eigene Charakterbild. Man würde sich selbst verraten. Seine Peer Group würde einen auslachen, weil die einen ja als diesen Menschen kennen, der das jetzt verkörpern muss, der dieses, ja, der mit diesen Konnotationen quasi durch die Welt laufen möchte. Und der seine Handlungsmacht selbst bestimmt.
Wobei ich da was einwerfen würde, geht es da nicht Leuten, die einen weniger kritischen Blick auf Filme haben, ganz genauso?
Das meine ich.
Also wäre es nicht total
Ja.
komisch, wenn zum Beispiel jemand, ein bekannter YouTuber mit so einem
Ja.
Wuschelkopf, der ja auch YouTube-Videos macht oder Filmkritiken oder Reviews im weitesten Sinne, wäre das nicht total komisch, wenn der auf einmal mit einem Film von Antonioni ankommen würde oder sowas für die Gruppe?
Also ich meinte das jetzt, also diese Kritik, die ich jetzt gerade so ein bisschen überspitzt formuliert habe, die bezog, also die berücksichtigt nicht den eigenen Stand mit dem Medium Film. Also das betraf jetzt sowohl diejenigen, die Filme nur als Unterhaltung wahrnehmen, als auch diejenigen, die Filme ja vielleicht auch zur Ausübung ihres Berufes brauchen. Und wenn du jetzt diese Person meinst,
Oder irgendeine andere.
ja, also ich verstehe das Motiv. Ich würde das gut finden, dass sich jetzt diese Person mit populärem Film beschäftigt, der jetzt nun mal im Kino läuft, und da auch noch hehrere Gründe dahinter stecken, die Masse ins Kino zu bringen und die Menge an Leuten und nicht irgendwie eine kleine Nische oder Freund des französischen Films, den jetzt vorzukauen, wie toll der und der Film ist, finde ich das bei der Person wiederum berechtigt, weil da ja noch andere Gründe dahinter stecken, die mir jetzt bekannt sind. Also ich glaube, diese Botschafteraufgabe dieser Person nivelliert das so ein bisschen, meine Kritik. Also das war jetzt natürlich irgendwie nur holzschnittartig und im individuellen Fall kann man das sicherlich alles wiederum entkräften. Aber nach meinem Bauchgefühl gibt es eben so diese Tendenzen, dass Film häufig nicht als Film wahrgenommen wird oder nicht als etwas auf Augenhöhe, sondern es gibt immer wie so ein, nicht Transvestitismus, aber ein Vestitismus, dass man sich irgendetwas überstülpen muss, um jemand anderes sein zu können.
Aber da muss ich noch mal einhaken kurz. Film auf Augenhöhe zu begegnen,
Ja.
bedeutet das nicht, dass man ihn gerade ernst nimmt und gerade irgendwie die Aussagen, die darin getroffen werden, eben dann auch analytisch betrachtet und ernst nimmt, so wie wir das ja auch in gewissen Gesprächen miteinander als Menschen auch tun, ne? Also ich kann ja jetzt nicht zum Beispiel jemanden gegenüber sitzen, ich meine, kann ich schon machen, ne? Aber mache ich selten, dass ich
Ja.
jemandem gegenüber sitze und der labert aus meiner Sicht totalen Stuss und dann sage
Ja.
ich einfach, ja, du laberst zwar Stuss, aber bist ein netter Mensch, deswegen sage ich jetzt dazu nichts oder reflektiere das nicht kritisch, was du sagst. Ist es nicht gerade dann unsere Aufgabe, als kritische Rezipienten da reinzugehen und diese Diskussion, wenn man so will, anzunehmen?
Also die Diskussion, die sollte man ohnehin annehmen, aber dieses auf Augenhöhe schließt aus, dass man eben jeden Film eben durch die, was ich gerade angesprochen habe, diese petromaskuline Schiene sehen möchte oder danach seinen Film sogar auswählt oder dass man in jedem Film, weil das sein eigenes Ding ist und weil man sich darüber verkauft, die ideologiekritische Sichtweise sieht. Also mir geht es einfach darum, dass man von Film zu Film versucht, einen neutralen Blick zu behalten. Dass man nicht versucht, die und die Filme zu schauen, weil man ja ohnehin schon weiß, was man darüber erzählen will, bevor man den Film überhaupt gesehen hat. Sondern, dass man quasi als Cineast oder als Filmwissenschaftler schon so geprimed ist auf seine eigene Forschung oder auf seine eigenen Schwerpunkte, dass man jeden Film genau danach untersuchen und reinpressen und rumbratwurstieren muss, warum jetzt genau im Film XY eine Ideologiekritik vorherrschend ist, die nicht genügend nach den heutigen Standards berücksichtigt wird und so weiter und so fort, finde ich immer schwierig. Und da zählen natürlich auch diese Lieblingsfilme mit dazu, die dann hervorgezogen werden. Und die einen dann eigentlich nur selbst bestätigen, die einen selbst dann irgendwie geiler machen und bei dem man irgendwie dann schon so vorgefertigt Argumente findet, um dann alle anderen Lieblingsfilme zu entkräften und das ist der eine und einzige und der macht das gut und das gut. Und das, also nach meinem Gefühl ist es viel zu fluide und dieses Kompetitive, dieses ja, fast schon. Fast ja, dieses wirklich schwallende Gelabere über Film als populäre Praktik kann schwierig sein. Und da zählen auch Liebling und da zählt auch das Thema des Lieblingsfilms mit rein.
Ich bin mal gespannt, weil ich ja gerade so, was die letzten Jahre angeht, wenn man so meine Listen anschaut, auch so ein bisschen im Verdacht stehe, Filme auszuwählen, die irgendwie vielleicht abseits des Mainstreams sind oder die vielleicht den Verdacht aufkommen lassen könnten, dass ich so in einer Weise bin, wie du es sagst, habe ich lustigerweise schon öfters mal Gespräche mit Leuten geführt. Wir werden mal gucken, ob ich das später dann in einer gewissen Weise entkräften kann. Aber erstmal, mit Blick auf die Zeit auch, möchte ich vorschlagen oder möchte ich dich erstmal fragen. Wir haben uns ja jetzt unsere Lieblingsfilme historisiert, ne? In verschiedenen Altersstufen mal geschaut, was waren da eigentlich unsere Lieblingsfilme? Und ich werde gleich selbst schon sagen, auch für uns Zuschauer, ich habe es heute wie du gemacht. Ich habe mir schön Texte zurechtgelegt. Ich werde das schön staccato-mäßig vorlesen. Werde mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Aber erstmal frage ich dich, Lukas, was war denn im Alter von 5 Jahren dein Lieblingsfilm?
Ja, es ist mal super interessant, mal darüber nachzudenken, mal darüber zu forschen. Ich habe jetzt, also es gibt sicherlich einige, die ich jetzt nennen könnte. Ich habe im Alter von 5 Jahren den Film Jurassic Park Teil 1 völlig abgefeiert. Der ist aus dem Jahr 1993 von Steven Spielberg, ich muss es nicht erzählen. Aber ich habe den dann im Alter ja von minimal 5 Jahren, also vielleicht war ich auch 3 oder 4, aber zumindest mit 5 Jahren war das eine sehr große Leidenschaft. Dinosaurier, ich habe drüber nachgedacht, sind schon so in einer Art und Weise klassische Helden der Kindheit. Es gibt schon eine Attraktion, sind sehr maskulin konnotierte Wesen, sind übermächtige Wesen mit einem martialischen Aussehen. Und diese Signifikanten, die man einem Dinosaurier zuordnen kann, die passen zu dem Signifikat wunderbar. Und es geht wirklich alles Hand in Hand und es lässt sich sofort wiedererkennen. Deswegen verstehe ich diese Identifikation oder diese Vorliebe von Kindern, die, sage ich mal, heteronormativ aufwachsen. Also wenn Jungs dann wirklich für die bösen, fleischfressenden Dinosaurier eine Vorliebe haben, verstehe ich vollkommen. Dadurch, dass eine einfache Identifikation und auch eine Dekonstruktion dieser Dinosaurierwesen stattfindet, als bei Menschen. Man identifiziert einen Dinosaurier als Kind einfacher als jetzt ein Mensch, weil die alle gleich aussehen. Der Dinosaurier, da sieht man sofort die Eigenschaft, man sieht sofort, was da als Konnotationen drinstecken. Und das war auch bei mir so. Und abseits dieser kurzen Erklärung ist es natürlich auch ein sehr immersives und ja, ein interessenbildendes Erlebnis bei mir gewesen. Welches ich schon zigmal genossen habe und hat einen Zauber heute noch nicht verloren. Ich finde auch die folgenden Teile alle sehenswert. Ja, aber mit 5 Jahren war Jurassic Park so Das Maß aller Dinge.
Interessant. Werden wir noch kurz drauf kommen bei mir auf jeden Fall. Ich erzähle mal was zu meinem Lieblingsfilm im Alter von 5 Jahren und muss ja dazu erstmal sagen, jene Filme, die man in der frühen Kindheit erlebt, die sind erstmal was ganz Besonderes. Ne? In Zeiten, in denen man sich noch keine oder nur wenige Gedanken darüber machte, welche Filme man nun zu seinen Lieblingsfilmen kürt oder welchem Werk man die besondere Auszeichnung einer 5-Sterne-Bewertung bei Letterboxd hinterlässt, erfreut man sich ja mit einer gewissen kindlichen Naivität und Freude an praktisch allem oder zumindest den meisten, was einem wahlweise vom Elternhaus, Oma und Opa oder dem coolen Onkel vorgesetzt wird. Und doch gibt es da Filme, die sich mit besonderer Hartnäckigkeit im Langzeitgedächtnis verzahnen. Wie bei vermutlich vielen Menschen in diesem Alter handelt es sich bei mir dann vor allem um Werke aus dem Hause Disney. Natürlich gibt es da noch andere, zum Beispiel erinnere ich mich an die Defa-Märchen um Filme wie Der Wolf und die 7 Geißlein von Peter Podell oder Das singende klingende Bäumchen von Francesco Stefani, die übrigens beide aus dem Jahr 1957 sind, fällt mir gerade auf. Doch vor allem drehen sich meine Erinnerungen um Exponate, die ihren Weg raus aus dem großen Mäusekonzern in das Wohnzimmer meiner Eltern oder auf die Leinwand geschafft haben. Da gab es dann Filme wie Basil, der große Mäusedetektiv, Anastasia, Robin Hood, Pinocchio, Kapp und Kappa oder Atlantis und die bereiteten nicht nur mir Freude, sondern wahrscheinlich auch Millionen anderen Kindern auf der Welt und sie schufen das Fundament für die Dominanz des Disney-Konzerns, wie er sich bis heute im Filmgeschäft niederschlägt. Sicher kann ich mir all diese Filme mit einer gewissen nostalgischen Brille noch heute ansehen, doch es gibt da diesen einen Film, der in meiner Erinnerung noch über jenen genannten steht und zugleich, so meine ich zumindest, meinen allerersten Kinobesuch markiert. Die Rede ist von Tony Bancrofts und Barry Cooks Mulan aus dem Jahr 1998. Völlig fasziniert von der Hauptfigur, ihrer Geschichte, der Darstellung einer für mich damals völlig fremden chinesischen Kultur sowie vor allem des antagonistischen Hundenanführers Shan-Chu schaute ich diesen Film an, wann immer ich konnte, ob allein, mit Freunden oder der Familie. Ein wahrer Klassiker und der erste Film, den ich mit dem mir heute zur Verfügung stehenden Vokabular damals wohl als Meisterwerk bezeichnet hätte. Mulan von Tony Bancroft und Barry Cook aus dem Jahre 1998.
Habe ich noch nicht gesehen.
Hast du noch nicht gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen,
nein. Du musst einen Disney-Plus-Account dir besorgen. Keine Werbung an der Stelle. So. Wie ging es denn weiter bei dir?
Mit 8 Jahren.
Mit 8 Jahren.
Ja. Mit 8 Jahren war es dann, ja, endlich soweit. Ich war dann schon in der Schule. Und es brachte sich da so eine Trilogie ins Rollen, die man Herr der Ringe nennt. Teil 1 von 2001 von Peter Jackson. Ja, warum Herr der Ringe? Das ist eigentlich eine ganz interessante Erfahrung gewesen und meine erste Mehrteiler-Erfahrung, denn, sag ich mal, die Imposanz dieser Filme oder dieses einen Films und die Güte des Fantastischen, die waren für mich schon zu dieser Zeit phänomenal, prägte nachhaltig meine Imagination von Fantasy oder einer Fantasy-Welt. Ich glaube, das kann man auch ja heute immer noch so sehen, sei es jetzt in Spielen, in anderen Filmen, in also Games, dass da immer noch von Tolkien eine Welt geschaffen wurde oder dass Peter Jackson Ikonografien geschaffen hat, die immer und immer wieder vielleicht leicht angepasst, aber zumindest reproduziert werden. Und es war für mich auch so das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, okay, Film kann auch Gegenstand des öffentlichen Interesses sein. Mhm. Und es gibt sowas wie eine Populärkultur. Damals noch nicht mit dieser Vokabel, aber auf einmal gab es Ü-Eier, es gab Actionfiguren, es gab Sticker, es gab Games, es gab Sammelkarten. Und ich habe das erste Mal so diesen Fankult um einen Film oder um eine Filmreihe erlebt und auch gelebt. Also ich bin da voll mitgegangen. Und dieses Level des leichten Grusels, diese Massenszenen und letztendlich ja dieser familienfreundliche Epos für jeden was dabei ist, schafft natürlich auch Identifikationsfiguren, wo jeder irgendwie seine Figur findet, die er durch die Reise in Mittelerde begleitet. Und das habe ich ja vollständig erlebt, kann mich noch gut dran erinnern, war sogar im Kino und so weiter und so fort, habe die DVDs gehabt, einen Furz gehabt, war eine schöne Erfahrung und deswegen, ja, mein liebster Film mit 8 Jahren.
Ja, spannend. Also ich musste auch gerade ein bisschen lachen, als ich das gehört habe. Ja. Naja, sag ich vielleicht noch was dazu später. Also, mit 8 Jahren. Wir haben ja gerade schon festgestellt, nachdem ich einen Großteil meiner Kindheit mit Zeichentrick- und Animationsfilmen verbracht habe, schaute ich im Laufe der folgenden Jahre dann vermehrt Realfilme. Dennoch hier gibt es eine ganze Reihe von Werken, die auch als für Kinder geeignet angesehen werden. Häufig schaute ich die Filme auf Videorekordern und somit auf VHS-Kassetten, die mit Filmen befüllt waren, welche meine Eltern direkt aus dem laufenden Fernsehprogramm aufgenommen haben und somit auch zwischendurch laufende Werbespots beinhalteten. Mir besonders in Erinnerung Verona Poth, damals Feldbusch, in einer Spinatwerbung der Marke Iglu, sowie der aufregende Spot zu Ridley Scotts Alien, der sich auf der VHS zu Kevin allein zu Hause befand. In dieser Zeit sah ich eine Vielzahl an Filmen an. Neben den angedeuteten Kevin-Filmen auch Werke wie dem ersten Harry-Potter-Film, Der Prinz aus Samunda, Ghostbusters, Die nackte Kanone, Der verrückte Professor, Dr. Doolittle und ich hatte erste Berührungspunkte mit dem James-Bond-Franchise, vor allem Goldfinger. Ein Film, den ich zu dieser Zeit aufgrund einer ausgeprägten Leidenschaft für Dinosaurier unbedingt sehen wollte, aber aus verschiedenen Gründen nicht zu sehen bekam, war Jurassic Park von Steven Spielberg. Neidisch schaute ich auf meinen Cousin, der diesen bereits sehr früh rezipierte, während mir nur die freudige Erwartung an erste Begegnungen mit bekannten Spezien wie Brachiosaurus, Tyrannosaurus Rex oder Velociraptor blieb. Es sollte noch eine ganze Weile dauern, bis ich Jurassic Park zum ersten Mal sah, jedoch überbrückten drei andere Werke von Steven Spielberg diese Wartezeit. Die Rede ist von der Indiana Jones Trilogie. Über den ersten Teil, Jäger des verlorenen Schatzes bzw. Raiders of the Lost Ark, sprachen wir hier an dieser Stelle bereits. Jener Film, der mich im Alter von 8 Jahren jedoch am meisten faszinierte, war der vorläufige Abschluss der Reihe, welcher den Titel Indiana Jones und der letzte Kreuzzug hörte. Egal. In einem Wettbewerb gegen die Nazis und auf der Suche nach dem Heiligen Gral bahnt sich Harrison Ford als Indy einen Weg durch die Kanalisation von Venedig, kämpft sich durch einen fliegenden Zeppelin und wird letztlich zum bußfertigen Mann, der besteht. An seiner Seite Vater Henry Jones, Schauspiellegende Sean Connery. James Bond persönlich begleitet also eine moderne Variante der Agentenfigur von Ian Fleming und begeistert somit Generationen an Filmenthusiasten, nicht zuletzt einen kleinen Jungen aus dem beschaulichen Gräfenhain namens Lucas.
Im Alter von 11 Jahren.
Im Alter von 11 Jahren,
leg mal los. Wir springen 3 Jahre voran, sind jetzt im Jahr 2006, war das bei mir. Und diese zwei Filme, ich muss jetzt so ein bisschen nennen, stehen emblematisch für eine ganze Reihe von Filmen. Und zwar entstand bis zu diesem Alter eine Vorliebe für cool erfolgreiche Typen. Es geht um die Filme Gladiator und Mission Impossible 2. Mhm. Waren damals meine Identifikationsfiguren, also Russell Crowe in der Rolle des Maximus und Tom Cruise in der Rolle des Ethan Hunt in Teil 2. Vertreter wirklich ganz exemplarische Vertreter für das Motiv der Ritterlichkeit. Es gab immer so das Rachemotiv, die Dichotomie, Gut gegen Böse. Und das erzeugte schon als Kind, als frühe Jugendliche immer so ein Gefühl der Läuterung, das Gute siegt, das Ritterliche siegt, das Ehrenvolle. Und das war sehr eindrucksvoll und ich habe gern mit diesen Helden wieder und wieder, also bis wirklich das Video leierte oder damals vielleicht auch schon sogar die DVD, muss ich überlegen, Gladiator als DVD, Mission Impossible als Video aus dem Fernsehen aufgenommen. Das war damals schon, wie gesagt, sehr eindrucksvoll. Russell Crowe, auch heute noch, war damals für mich so dieser grimmige Saubermann, der für das Richtige in der Welt alles tut. Ich glaube, in dieser Rolle ist er auch lange geblieben. Mir fiel jetzt nur der Film Unhinged ein, eine relativ unbekannte, fast schon B-Movie-Produktion, die das so ein bisschen aufgebrochen hat. Auf einmal wurde Russell Crowe der schmierige und giftige Nachbar von nebenan. Und Tom Cruise war natürlich auch schon zu dieser Zeit für mich sehr beeindruckend, so ein Slicker, Sunny Boy, den der Frauen im Sturm erobert und nebenbei noch gekonnt die Welt rettet. Das sind natürlich alles irgendwo antike Ikonografien des ganz einfachen Heldenmythos. Man hätte jetzt auch ganz viele Sandalenfilme nennen können, man hätte Troja nennen können. Das ist alles quasi das gleiche Zinnober. Mhm. Aber gerade noch Mission Impossible 2 und Gladiator sind ja auch bei mir in meiner Letterboxd-Chronik verewigt. Mhm. Transportieren da wirklich federleicht und hyperästhetisch meine Vorliebe. Und gerade bei Mission Impossible 2, das hat eben noch so diese Summer Breeze-Ästhetik, die ich heute noch wirklich abfeiere, aber wo ich noch so einen Moment in mir habe. Ich kann es noch nicht genau erklären, was ich auch heute noch nach all den Jahren in diesem Film so wahnsinnig, wahnsinnig gut finde, dass der jetzt 17 Jahre später immer noch da ist, wo er ist.
Mission Impossible 2 und Gladiator.
Ja.
Kommen wir zu mir im Alter von 11 Jahren. Und Filme sind ja immer auch Eskapismus. Gerade in jungen Jahren lässt man sich durch das Medium des Films äußerst gerne in andere Welten entführen, imaginiert sich an die Seite von Heroen und lässt der eigenen Fantasie freien Lauf. Superheldenfilme wie die X-Men-Reihe, die Spider-Man-Filme von Sam Raimi, Tim Burtons Batman-Filme und Christopher Reeves Auftritte als Superman gehörten damals bereits zu jenen Filmen, die mich als Kind faszinierten. Doch auch andere Franchises abseits des auch heute so beliebten Superhelden-Genres riefen bei mir Erstaunen und Bewunderung hervor, und das obwohl die Qualität, und damit meine ich die Videoqualität, häufig nicht die allerbeste war. So erinnere ich mich daran, dass ich sowohl den dritten Harry Potter-Film, Der Gefangene von Azkaban, als auch den zweiten Film der Herr-der-Ringe-Reihe, Die zwei Türme, auf einer schlechten DVD-Kopie zu sehen bekam, bei der jemand das im Lichtspielhaus präsentierte Filmmaterial heimlich mit der Kamera abfilmte und im Internet auf Seiten zur Verfügung stellte, deren Nutzung sich schon damals im Bereich der juristischen Grauzone befand. Welche Möglichkeit hatte man auch als junger Mensch, wenn man einen Film unbedingt sehen wollte, diesen aber im Kino verpasst hatte? Doch das Kino existierte trotzdem noch, und ein Film, den ich nicht im Kino verpasste, sondern nach einem Weihnachtsmarktbesuch im thüringischen Suhl mit meinen Eltern, meiner Tante, meinem Onkel und meinem Cousin am dortigen Cineplex bestaunen konnte, war der dritte Teil der Herr-der-Ringe-Serie. Mein Cousin und ich waren damals große Fans, nicht nur der Filme, sondern auch diverser Videospiele zum Thema, die unsere Vorfreude in schier unermessliche Höhe stiegen ließen. Während wir in der Folge unseren Augen, ob spektakuläre Effekte, monumentaler Schlachtszenen und einem emotionalen Auf und Ab nicht trauen konnten, verlangte zwei Sitze weiter der anstrengende Tag seinen Tribut, und unsere Mütter verfielen in den Schlaf. Unserer Begeisterung und der Erstsichtung meines damaligen Lieblingsfilms tat dies jedoch keinen Abbruch. Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs.
Eingeschlafen bei Herr der Ringe.
Die sind eingeschlafen bei Herr der Ringe, was soll man da sagen, ne?
Ja? Wahnsinn. Zumal irgendwie 2 Stunden des Films ja eigentlich aus Schlacht bestehen, aber vielleicht war es genau das.
Das stimmt, ja.
Okay. Im Alter von 14 Jahren war ich das erste Mal in einem Film 3-mal im Kino. Mhm. Das war im Jahr 2009, und da gibt es eigentlich nur einen großen Meilenstein, der bis zu diesem Zeitpunkt alles überschattete, was bisher da, bis zum damaligen Zeitpunkt da war. Es geht um Avatar von James Cameron. Also ist natürlich, war ein einfacher Zugang. Ich habe wirklich über Film nicht groß nachgedacht. Ich habe Film einfach konsumiert, wahrgenommen und genossen. Avatar ist eigentlich ja wirklich eine einfache, gutbürgerliche, heteronormative Geschichte, die super extraterrestrisch aussieht, aber das natürlich in keinster Weise so richtig ist. Aber das bisher Ungesehene, was ich bisher noch in keiner Form so mal erlebt habe, war natürlich das Worldbuilding. Und ich hatte mir, wie gesagt, dreimal im Kino gesagt, hier, komm, jetzt geht's wieder 3 Stunden nach Pandora. Mhm. Und ich habe die 3D-Brille aufgesetzt und habe mich 3 Stunden lang wirklich in dieser Welt verloren. Also es hat so einen immersiven Sog ausgelöst, dass ich mit 14 Jahren in so einem ja, eigentlich schon voll pubertären Alter, so diese Anklänge und dieses Gefühl der Entrückung im Kino bis heute nicht so richtig nochmal hatte. War wirklich ein unvergessliches Erlebnis und ist deswegen mein liebster Film mit 14 Jahren gewesen.
Krass, Avatar. Mhm. Habe ich im Kino verpasst damals, muss ich ehrlich sagen. Habe ich erst nachgeholt dann. Ich habe mit 14 Jahren andere Sachen gesehen nochmal. Mit 14 Jahren begann bei mir eine Emanzipation vom aktuellen Franchise-Kino und ein stärkeres Bewusstsein für Filmgeschichte, Genre und vor allem Schauspiel, würde ich sagen. Ganz hoch im Kurs damals sowohl die Oscar-Verleihung als auch diverse Listen à la IMDb, die für mich seinerzeit ein Gütesiegel für die besten Filme überhaupt darstellten. Ich schaute also, welche Filme bei den Verleihungen oder auf deren Listen besonders häufig bedacht wurden oder nominiert waren, und dachte mir nun, alles klar, dann sind das wohl die besten Filme, die es so gibt. Natürlich waren darunter grandiose Filme und echte Klassiker, denen ich auch heute noch ein hohes Maß an Qualität zugestehe. So sah ich in dieser Zeit, dem Internet und Heimkino sei Dank, bereits Werke wie Das Schweigen der Lämmer, Philadelphia, Ein Offizier und ein Gentleman, American History X, The Matrix oder auch Gangsterfilme wie Gangs of New York oder The Departed. Für meinen Lieblingsfilm in jener Zeit muss ich dennoch wieder zurück zur Filmreihe bzw. zum Franchise, bleibe jedoch im eben beschriebenen Bereich allgemein hochgeschätzter Werke. So ist der gesuchte Film der erste Teil einer spektakulären Filmtrilogie, in welcher ausnahmslos alle Filme als Klassiker gelten, wobei die ersten beiden jeweils mit mehreren Oscars ausgezeichnet wurden und darüber hinaus hohe Plätze im eben beispielhaft genannten IMDb-Ranking begleiten. Der dritte, gleichsam geringer geschätzte wie maßlos unterschätzte Abschluss der Trilogie brachte es immerhin auf einige Nominierungen im Rennen um den Academy Award. Um welche Reihe handelt es sich? Natürlich um die Pate bzw. Godfather-Trilogie, von deren Erstlingsfilm ich damals schlichtweg nicht genug bekommen konnte. Nicht nur verlor ich mich in der Alltagsdarstellung des Gangsterlebens in New York und Sizilien der 1940er Jahre, auch die mitreißende Geschichte um die Familie Corleone sowie deren Auseinandersetzung mit den Familien Tartaglia und Barsini übten eine ungemeine Faszination auf mich aus. Eine Faszination, die bis heute nicht verflogen ist. Ganz im Gegenteil. Die Beschäftigung mit Philosophie, Filmanalyse und der historischen Einordnung von Filmmaterial haben mein Verhältnis zu The Godfather nochmals verstärkt und machen den Film zu einem Werk, das auch aus dem Blick eines Erwachsenen mit enormem Gewinn bestaunt werden kann.
Okay.
The Godfather.
Der Pate, ja. Das wären wahrscheinlich dann die Filme gewesen, die mich zum Einschlafen mit 14 gebracht hätten. Heute natürlich nicht mehr, aber damals wäre sowas, glaube ich, überhaupt nicht für mich gewesen. Diese ellenlangen Mafia-Gangsterfilm-Epen.
Ja.
Kam ich erst später drauf, aber super interessant. Mit 14 Jahren, Hut ab.
Ja.
Mit 16 Jahren war ich schon, das war 2011, auf YouTube unterwegs, relativ regelmäßig. Hatte schon mein eigenes Konto und hatte da schon einige Kanäle abonniert. Und ein damals wirklich sehr, sehr guter Kanal war Filmkritik TV von Frank Tausch. Gott hab ihn selig. Und der hat mir den Film Warrior von 2011 von Regisseur Gavin O'Connor nahegelegt. Und da geht es um zwei miteinander kämpfende Brüder. Es geht um Joel Edgerton und Tom Hardy, die dort wirklich einen gestählten, sportlichen Körper haben. So diese klassischen Role-Model-Typen, die dann auch noch mit Nick Nolte in ein wirklich packendes Familiendrama eingebunden werden. Und diese Geschichte um zwei Brüder und ihren Vater, wirklich maskulines Melodram, hat mich durch seine wirklich emotionalisierende und sportlich affizierende Narration so eingefangen, dass das ganz lange ein Film war, der immer ganz vorne mit dabei war. Und ich finde es auch ganz interessant, dass die Entladung der Konflikte dann immer durch diese klimaktischen sportlichen Kämpfe ausgetragen werden. Und dazu habe ich auch noch eine Band kennengelernt, die ich heute immer noch sehr schätze. Es geht um The National, damals mit dem Song About Today. Heute noch eine unglaublich coole Band, die auch dieses Jahr wieder in Deutschland sein sollte. Warrior.
Geil. National kenne ich auch, tolle Band, das Boxer-Album
genau,
vor allem. Gibt es auch ein geiles Live-Album in Brüssel, glaube ich. Ich mal gehört, super cool. Ja, kann ich dir zustimmen. Genau, mit 16 Jahren. Meine Faszination für ernstere Filme setzte sich fort, nahm jedoch einen anderen Lauf. Legte ich lange Zeit viel Wert auf die breite gesellschaftliche Anerkennung eines Films, sei es in Form von Preisen oder hohen Platzierungen in Filmlisten, begab ich mich vermehrt auf die Suche nach abseitigeren Werken bzw. Werken, die ich damals für abseitig hielt. So begann im Alter von 16 Jahren eine Faszination für die Filme von Robert Rodriguez, vor allem From Dusk Till Dawn oder Sin City, aber auch für das Horrorkino der späten 90er und der 2000er Jahre. Wichtig war für mich in dieser Zeit vor allem der erste Scream von Wes Craven, den ich mit Sicherheit viel zu ernst nahm und dessen ironische Bearbeitung klassischer Horror- und Slasher-Motive ich aus Mangel an Kenntnis dieser Werke schlichtweg nicht verstand. Auch die damalige Reihenwerdung des amerikanischen extremen Horrorfilms, zum Beispiel anhand der Saw- und der Hostel-Reihe, aufbauend auf der für mich damals vollkommen unbekannten Bewegung des neuen französischen Extremismus, waren enge Begleiter. Mein Lieblingsfilm aus dieser Zeit gehört nun nicht in diesen Bereich, auch wenn sein Regisseur zumindest in Teilen eine Außenseiterposition innehat, wird er doch häufig dem sogenannten Vulgar Authorism zugeordnet. Und natürlich kann man auf diese Idee schnell kommen, verbindet der Filmemacher in seinem Spätwerk doch eine deutlich sicht- und wahrnehmbare Digitalästhetik mit Elementen, die den klassischen Funktionsweisen von Hollywood-Filmen jedoch in keinster Weise widersprechen. Seine Filme bemühen sich darum, immersiv zu sein, schaffen durch das Benutzen von digitalen Kameras, oftmals Handkameras, eine immersive, fast dokumentarisch anmutende Form von Rezeptionserfahrung, brechen jene Immersion aber zugleich durch das Ausstellen des, in Anführungsstrichen, Filmmaterials in Form von Digitalität und das Besetzen bekannter etablierter Stars, die sich durch diese Digitalästhetik bewegen. Wir haben es also mit einer durch und durch ambivalenten Rezeptionserfahrung zu tun. Welcher Regisseur ist gemeint? Die Rede ist natürlich von Michael Mann und in diesem Fall von seinem Film Collateral aus dem Jahr 2004. Jamie Foxx wird als unschuldiger Taxifahrer von Auftragsmörder Tom Cruise entführt und dazu gezwungen, ihn durch das Nachtleben von L.A. zu kutschieren, sodass dieser seiner Arbeit nachgehen kann. Es gibt viele spannende Aspekte an Collateral. Neben der angesprochenen Optik vor allem die poetische Darstellung von Los Angeles als Ort von Schönheit und Gewalt zugleich, die existenzialistischen Gespräche zwischen den Protagonisten und ihre Dynamik untereinander, sowie die in vielerlei Hinsicht symbolisch aufgeladene Figur des Wins, also Tom Cruise, ganz allgemein. Einen interessanteren Film mit Tom Cruise hat es vielleicht nie gegeben. Edit, ich habe Eyes Wide Shut noch nicht gesehen.
Kann ich vielleicht dazu sagen. Collateral. Boah. Okay, das wusste ich nicht. Wir kennen es schon eine Weile, aber den hätte ich jetzt nicht in deinen Lieblingsfilmen vermutet. Interessant.
Ja, Michael Mann. Mhm.
Ja, Michael Mann, hätte ich jetzt gedacht.
Ja. Heat. Ja, ne, habe ich noch nicht gesehen.
Ach so.
Lustig. Oh. Ja. Oh. Ich habe eher das Spätwerk gesehen. Public Enemy.
Okay, wir kommen zur Volljährigkeit. Als ich 18 war. Ich sah es einfach frei vorneweg, war Interstellar von Christopher Nolan. Im Jahr 2014. Wahrscheinlich auch längere Zeit mein Lieblingsfilm. Und ja, die Welt außerhalb der Erdkugel oder das Universum außerhalb der Erdkugel so darzustellen, mit diesen Breitbildaufnahmen, mit dieser Dynamik und dieser wirklich peniblen wissenschaftlichen Untermauerung des Gezeigten, weckte damals ein Interesse für Film, aber auch für die Thematik, die der Film untermauert, an sich. Ich hatte mir damals sogar ein Buch gekauft, The Science Behind Interstellar, vom ehemaligen NASA-Wissenschaftler Kip Thorne, der eng mit Christopher Nolan zusammenarbeitete. Und diese Filmerfahrung zusammen mit der Kunst des Christopher Nolan, und wirklich diese Wissenschaft, diese fundierte Untermauerung, dass das, was da gezeigt wird, in seinen Bildern erstes der Wissenschaft entspricht, in der Qualität noch nie da war und dann noch mit Matthew McConaughey einen Film zeigt, der noch super attraktiv ist, konnte mir bis dato noch kaum jemand vermitteln. Und dieser Aporien und dieses Ungreifbare des Universums und die Gesetze des Weltalls rückte das bei mir auch so ein bisschen in den Fokus und ich bekam leider nur kurzzeitig ein Interesse für die Quantenphysik, für die Relativitätstheorie. Dann kam das Studium, da hatte ich dann wieder andere Sachen im Kopf und nebenbei wird dann natürlich noch irgendwie eine sehr emotionalisierende, melodramatische Geschichte erzählt, die toll gespielt ist, allen voran natürlich von Matthew McConaughey. Mhm. Interstellar immer noch ganz vorne mit dabei, ein ganz audiovisuell gewaltiger Film. Ja.
Alles klar. Ich habe auch einen Film, der immer noch ganz vorne mit dabei ist mit 18 Jahren. Und mit 18 Jahren, das ist ja kurz vor Abitur oder während des Abiturs, hat sich mein grundsätzlicher Filmgeschmack eigentlich nicht geändert. Nach wie vor schaute ich viel Horror und andere abseitige Filme. Gerade das Universum rund um Robert Rodriguez faszinierte mich zunehmend. Neben den angesprochenen From Dusk Till Dawn und Sin City gesellten sich auch die El Mariachi-Trilogie, Machete und Planet Terror dazu. Es mag für einen Filmfan unüblich sein, aber tatsächlich lernte ich erst in dieser Zeit, welche Wichtigkeit Regisseure überhaupt haben. Ich hatte mir damals schlichtweg keine Gedanken darüber gemacht, habe nur wenige Verknüpfungen zwischen Filmen hergestellt, die offensichtliche stilistische oder motivische Ähnlichkeiten aufweisen und habe nicht darauf geschlossen, dass das ja mit der Regie und oder Autoren zusammenhängen könnte. Rodriguez war für mich also sowas wie ein Held und gerade From Dusk Till Dawn und Planet Terror waren sehr wichtig. Da ich fortan darauf getrimmt war, Regisseure zu suchen, die gewisse stilistische Ähnlichkeiten zu ihm aufweisen, liegt natürlich ein Name besonders nahe, der auch mit den beiden zuletzt genannten Filmen, also From Dusk Till Dawn und Planet Terror, sehr enge Verknüpfungen pflegt, nämlich Quentin Tarantino. Neben Kill Bill, Death Proof und Inglourious Basterds hat es mir einen Film dabei natürlich besonders angetan und das ist Pulp Fiction. Neben coolen Gangstern, kreativen Dialogen und der Pulp-Ästhetik des Films fasziniert mich vor allem die zahlreichen intertextuellen Bezüge und die mir dabei halfen, weitere wichtige Verbindungen zur Geschichte des Films herzustellen. Das und die bereits angesprochenen Qualitäten genügten mir damals, um eine Faszination von Tarantinos Opus Magnum zu generieren. Heute schaue ich mir diesen Film an und erkenne natürlich gänzlich andere Dinge. Ich erkenne Figuren, deren Mimik und Gestik, deren Handlung und Verhalten, deren Art und Weise, sich zu kleiden und verkleiden, auf einem spezifisch postmodernen Fundament stehen und sich im intertextuellen Verweismaterial von kulturellen Produkten verwoben haben. Wir sehen keine Individuen, wir sehen Figuren, deren Sein als Menschen von sowohl popkulturellen wie hochkulturellen bis hin zu religiösen Vorstellungen und Erscheinungsformen geprägt ist. Das Subjekt ist nur noch unter dem dicken Konstrukt aus den genannten Verstrickungen zu entdecken und doch strahlt es in bestimmten, gar existenziellen Momenten durch die verschiedenen Schichten der Figuren und eröffnet gerade in diesen Momenten einen Humanismus, der mein persönliches Menschenbild bis heute zu prägen vermag.
Wir kommen ja, zu meinem ja jetzigen Lebensjahrzehnt, in dem ich mich noch 2 Jahre befinden darf, mit 20 Jahren, gab es eine ganze Reihe an Filmen. Und ich habe jetzt mal wieder einen ausgewählt, der emblematisch für diese Vorliebe zu jener Zeit stand. Die Rede ist von American Gangster aus dem Jahr 2007 von Ridley Scott. Kannte den schon immer mal und habe den schon mal gesehen, aber da in dem Alter dann wirklich vermehrt. Das war mitten im Studium. Ist einfach wirklich ein sehr gut erzählter, urbaner Gangsterfilm-Epos, der ja im neuzeitlichen Hollywood-Film-Noir Motive der Schuld und Sühne ausspielt. Hervorragend besetzt mit Denzel Washington, Russell Crowe, die ich zu der Zeit ohnehin schon sehr mochte. Und es geht um den tatsächlich historisch belegten New Yorker Drogenkrieg, speziell in Harlem in den 70er Jahren. Mhm. Und genau, der Film wird natürlich dominiert von diesen zwei Köpfen. Es geht um ja so ein strategisches Schachspielen im metaphorischen Sinne. Wie gesagt, sehr attraktiv, sehr, sehr fantastisch erzählt und Scott-typisch gibt es auch ein läuterndes, ein gebührendes Finale. Und ich könnte jetzt noch Filme wie Casino oder Godfellas nennen, die würden genau in die gleiche Kerbe schlagen, was meine emotionale Bindung an die Filme betrifft. Aber mit 20 Jahren war es American Gangster.
Ich war Anfang der 20er in meinen Ausbildungsjahren noch und die waren geprägt von gewissen politischen Erweckungserlebnissen. Nicht nur lernte ich in der Großstadt eine ganze Reihe von neuen Freunden, vor allem politisch sehr links eingestellten Menschen kennen, gleichwohl schlich sich eine Faszination für linke Galionsfiguren aus dem Bereich der Kunst, vor allem der Musik ein. Vor allem Figuren wie Bob Dylan, Ian Curtis oder der damals wie heute sehr junge Jack Buck waren prägende Figuren dieser Zeit. Dementsprechend veränderte sich auch mein Bezug zum Film. Nicht mehr waren es Blockbuster-Horrorfilme oder andere Werke wie jene von Tarantino, Rodriguez oder Roth, die ich besonders schätzte. Es waren wahlweise Arthouse-Filme, Filme, die einen spezifischen Bezug zu meiner eigenen Lebenswelt bzw. damaligen Lebensgefühl hatten, oder es waren besonders Kapitalismus- oder konsumkritische Filme. So mochte ich besonders Werke wie Fight Club, God Bless America, Nymphomaniac von Lars von Trier, die Bob Dylan-Biografie I'm Not There, Inside Llewyn Davis von Ethan und Joel Coen oder Sean Penn's Into the Wild. Besonders beeindruckt hat mich jedoch ein Film, den ich in dieser Zeit sah und der mir vor allem den deutschen Film nochmal auf eine ganz andere Art und Weise näher brachte. Die Rede ist von Jan-Ole Gersters 2013 erschienenem Film Oh Boy mit Tom Schilling in der Hauptrolle. Wir begleiten den N20er Nico Fischer durch verschiedene Episoden, wie er einen Tag in Berlin verbringt, händeringend nach einer Tasse Kaffee sucht und auf seinem Streifzug durch die Stadt allerhand interessante Personen, wie einen gescheiterten Schauspieler, einen Psychologen, eine ehemalige Mitschülerin oder einen alten Mann sieht und denen begegnet, der aus seiner Kindheit in der Zeit des Nationalsozialismus erzählt. Ein für mich damals wie heute hochinteressanter Film, der motivisch wie ästhetisch an die amerikanische Mumblecore-Bewegung anschließt, siehe unsere Episode zu Francis H., und einige Bezüge zu Erich Kästners Roman Fabian, die Geschichte eines Moralisten, aufweist. Aber dazu kommen wir noch später. Mein Lieblingsfilm im Alter von 20 bzw. 21 Jahren, Oh Boy von Jan-Ole Gerster.
Im Alter von 23 Jahren kam es für mich zu einer ersten Beschäftigung, zu einer ersten engeren Beschäftigung mit Film. Ich hatte auch zu dieser Zeit gleich, weil ich darauf Lust hatte, eine kleine Autorentätigkeit übernommen, die bis hierhin hinreicht. Und es ging mir meistens um den Horrorfilm. Auch heute noch eines meiner liebsten Genre. Und dann durch erste Kontakte zur Filmtheorie, durch das Kaufen von Mediabooks, durch das Genießen von Audiokommentaren, durch das Sehen von Exploitation-Filmen, dem italienischen Genre-Kino der 70er und 80er, kam dann so langsam ein tieferer Sinn hinter das Medium Film. Und ja, das Ganze entlud sich dann meistens, wenn ich mich darüber vergegenwärtigte, im Film direkt jetzt mit dem Exploitation-Kino oder dem italienischen Kino zu tun hat. Evil Dead aus dem Jahr 2013 von Fede Alvarez. Ich kam dann zum New French Extremism, wie gesagt, zu Fulci, zu Argento und so weiter und so fort. Aber hätte man mich trotzdem zu diesem Zeitpunkt gefragt, was ist dein liebster Film, dein liebster Horrorfilm, dann wäre es trotzdem ein Film aus dem Jahr 2013 gewesen. Weil der für mich persönlich, obwohl alle anderen Horrorfilme, die ich genannt habe und die da auch in die Strömung mit reinziehen, wunderbar sind, für mich alles hat. Also sowohl dieses Okkultistische, dieses Blättereinlagen, aber eben auch diese hohe Güte an genretypischen Verdichtungen und diese, ja, ich habe es Promiskuität der Sinne genannt. Also der Film arbeitet freizügig, enthemmt im Genre und ja, nimmt kein Blatt vor den Mund und ist ein wirklich radikaler, dynamischer und sehr druckvoller Film, der für mich einen Meilenstein in meiner Filmkarriere darstellt. Deswegen Evil Dead aus dem Jahr 2023.
Ich hatte im Alter von 23 Jahren meine Ausbildung abgeschlossen und begann mein Studium der Kommunikationswissenschaft und Germanistik in Erfurt, wo wir beide uns auch kennengelernt haben. Diese Jahre waren geprägt von einem Rezeptionswechsel weg von allzu plakativen, oftmals pseudokritischen Filmen hin zu Werken, die deutlich vieldeutiger zu lesen waren und durchaus intellektuelle Herausforderungen darstellten. Eine für mich damals sehr prägende Figur, die ich heute ein wenig kritischer sehe, aber dennoch, der Filmkritiker und YouTuber Wolfgang M. Schmidt. Schmidt eröffnete mir Werke wie Alfred Hitchcocks Vertigo oder die komplexeren Filme von Stanley Kubrick wie 2001 oder A Clockwork Orange. Mein Lieblingsfilm in dieser Zeit fällt in eine ähnliche Kategorie, dabei war die Begegnung mit diesem Meisterwerk reiner Zufall. Eines Tages war ich nämlich krank ans Bett gefesselt und dazu gezwungen, für ein Mindestmaß abendlicher Unterhaltung durch das Programm meines TV-Gerätes zu schalten. Plötzlich blieb ich auf einem großen öffentlich-rechtlichen deutsch-französischen Kanal stehen, der angesichts des 100. Geburtstages eines Regisseurs drei Filme von diesem hintereinander brachte. Alle drei Filme habe ich in Folge zu schätzen gelernt, vor allem die ersten beiden und den ersten dieser drei würde ich noch heute zu meinem absoluten Lieblingsfilm zählen. Der Name des Regisseurs, Ingmar Bergman, der Name dieses ersten Films, das siebente Siegel. Die Reise des Kreuzritters Antonius Block durch das pestgebeutelte Schweden war eine beeindruckende Erfahrung, die mich mit einer Vielzahl an existenziellen Fragen konfrontierte und zugleich zu den humorvollsten Werken des schwedischen Regisseurs zählen dürfte. Einen enormen Einfluss auf mich hatte mit Sicherheit die Figur des Joff, gespielt von Nils Poppe, die mit ihrer ungebrochenen, optimistischen und freundlichen Art nicht nur ein Vorbild für mich war und ist, sondern für jeden Menschen sein sollte. Die anderen beiden Filme an dem Abend waren übrigens Wilde Erdbeeren und Das Schweigen, welche ebenfalls äußerst sehenswert sind. Und obwohl ich inzwischen Werke von Bergman gesehen habe, die ich als interessanter und herausfordernder deklarieren würde, wie zum Beispiel Persona oder Herbstsonate, ist es der von mir herausgestellte, das siebente Siegel, auf den ich gedanklich immer wieder zurückkomme und den ich als den für mich wichtigsten im Övre des schwedischen Regisseurs ansehe. Das siebente Siegel von Ingmar Bergman.
Interessant, das ist der erste Film, den ich sofort in deine Top 4 verorten würde. Bei Pulp Fiction war es mir nicht so sicher, aber bei Das siebente Siegel wusste ich, ja, der gehört ganz vorne mit dazu.
Der gehört da rein, ja.
Okay. Das stimmt. Ja. Mit 26 Jahren. Ja, und das ist gar nicht mal so lange her. Und das sind jetzt wirklich Filme, die jetzt kommen, die sind immer noch ganz vorne mit dabei und beschäftigen mich bis zum heutigen Tag. Die Rede ist erstmal von Pusher 2. Aus dem Jahr 2004 von Nicolas Winding Refn. Ich habe noch so ein bisschen extra mit reingepackt von Coen Mortier aus dem Jahr 2007. Und das sind Filme, die mich wirklich zu einer ja eigentlich persönlichen Reorganisation getrieben haben. Ich habe viele Sachen in Frage gestellt, habe mich immer wieder so mit kleineren Exkursen befasst in Philosophie, in Soziologie, auch in so ein bisschen Psychologie und habe mich gefragt, was. Ich finde diese Filme unglaublich gut. Nahe Verwandte finden die unglaublich abstoßend. und dann bin ich wirklich, hab ich drüber nachgedacht, was sind eigentlich Sehgewohnheiten? Wie kann etwas für den einen schön sein? Wie kann etwas für den anderen abstoßend sein? Gibt es im Diskurs Tabuthemen? Was darf Film überhaupt? Oder inwiefern beeinflusst unsere christianisierte Welt unser Denken und unsere Bewertung von Kunst, also oder respektive Film. Und beide Filme sind Filme, die wirklich im gesellschaftlichen Morast nach Menschlichkeit, nach Liebe und Sinn suchen und lösen mich oder zumindest Sympathisanten des Films ganz sicherlich von Konventionalitäten. Und diese Filme vermögen es, ein neues Verständnis und eine neue Perspektive auf die, ja, auf philosophische Grundfragen anzustoßen. Zumindest bei mir. Deswegen, ich möchte am liebsten die ganze Pusher-Trilogie nennen und zum Beispiel noch der Film X-Drummer. Mhm.
Sehr gut. Pusher-Trilogie habe ich letztens gesehen. Müssen wir mal drüber reden auf jeden Fall. Ich habe meine Begeisterung ja auch sehr schnell ausgedrückt.
Super gerne.
Bin ich sehr gespannt drauf. Ich mit 26 Jahren. Die Jahre gingen dahin und ich habe da eine ganze Reihe an spannenden und interessanten Filmen gesehen. Besonders das Jahr 2019 stellte für mich eine Zäsur dar, war doch der Herbst dieses Jahres die für mich bisher schönste Zeit, die ich, seit ich denken kann, im Kino verbracht habe. Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, Joker, The Lighthouse, Porträt einer jungen Frau in Flammen, zuvor im Juni bereits Burning, muss man ja auch dazu sagen, und auch The Irishman, der im Stream lief. Nie zuvor hatte ich in so einer geballten Form eine solche Reihe an großartigen Filmen hintereinander und teilweise mehrmals im Kino sehen dürfen, die für mich bis heute eine derartige Wichtigkeit haben. Zugleich fällt in diese Zeit der Beginn meines Studiums der Kunstgeschichte und Filmwissenschaften in Jena, was auch dafür gesorgt hat, dass ich eine ganze Reihe an tollen Filmen kennenlernen durfte in der Zeit. Mein Lieblingsfilm dieser Zeit fällt aber nicht in die Zeit in Jena, sondern kurz davor. Es handelt sich hierbei nämlich um ein Seminar, was ich an der Uni Erfurt hatte. Die erste analytische Diskussion über einen Film mit einer Vielzahl von gleichgesinnten Enthusiasten im Rahmen eines Seminars der Philosophischen Fakultät eben an der Uni Erfurt. Dort wurde nämlich ein Kurs angeboten, der den Kosmos rund um Philip K. Dicks Buch Do Androids Dream of Electric Sheep zum Gegenstand seiner Betrachtung machen sollte. Wir haben also das Buch gelesen und uns die Verfilmung angeschaut, für die Philip K. Dicks Buch als Basis fungierte. Die meisten werden nun bereits wissen, um welchen Film es an dieser Stelle gehen wird. Es handelt sich nämlich um Ridley Scotts Blade Runner aus dem Jahre 1982. Nie zuvor konnte ich vorher in einem großen Kreis mit begeisterten Liebhabern des Mediums über einen Film so intensiv, tiefgehend und mit derart interessanten Beiträgen diskutieren, sodass ich dieses Seminar als klare Markierung in meiner eigenen Filmsozialisation begreifen würde, die nicht nur dazu führte, dass ich das Medium noch weiter erforschen wollte, im Rahmen eines Blogs begann, über Filme zu schreiben, für den du ja auch geschrieben hast, sondern mich auch zu einem Studium im Bereich der Filmwissenschaft entschloss. Dafür darf ich Ridley Scott bis heute meinen Dank aussprechen und es ist neben der Vielzahl an monumentalen, beeindruckenden Aufnahmen, interessanten Motiven und kreativen Formspielen der Hauptgrund, warum ich Blade Runner bis heute zu meinen Lieblingsfilmen zählen würde.
Mit 28 Jahren, also bis zum heutigen Tag, gibt es einen Film, den ich zu dem besten Film zähle, den ich kenne. Mein liebster Film. Die Rede ist von Babe 2 bzw. Pig in the City von George Miller aus dem Jahre 1998. Ich mache mir die Analyse bis zum heutigen Tage super schwer. Ich habe den in Vorbereitung auf den heutigen Tag nochmal gesehen, damit ich zumindest einmal diesen Film vorzeigen kann, beziehungsweise noch einmal ja frisch drüber reden kann. Aber unter dem Druck eines schnellen und kredibilen Urteils möchte ich eigentlich keinerlei Ansätze und kann auch keinerlei sinnvolle Genese, warum genau nun dieser Film mein liebster Film ist, den ich kenne, mir erlauben. Es würde, glaube ich, alles irgendwie ins Hanebüchene verlaufen. Die Darstellung, die Verkörperung der Botschaften ist letztlich das, was ich jetzt nicht genügend schraffieren kann, aber was eine Resonanz in mir erzeugt, was kein zweiter Film schafft. Ich muss wahrscheinlich mal ein paar Stunden Zeit nehmen, vielleicht mal einen Text drüber schreiben bei Letterboxd, damit ich mir genau dem gewahr werde, was dieser Film in meinen Gedanken, in meiner Emotionalität für mich bedeutet. Es ist sehr, sehr viel, es ist sehr, sehr groß und es wird nicht weniger. Deswegen Pig in the City von George Miller aus dem Jahr 1998.
Dann sage ich was zu meinem Lieblingsfilm mit 28 Jahren, das war im Jahr 2021. Wie gesagt, 2021, mit dem Studium der Kunstgeschichte und Filmwissenschaft war es inzwischen vorbei. Schwierige Arbeitsbedingungen unter den Restriktionen der Corona-Pandemie in Verbindung mit einem immer kleiner werdenden Geldbeutel sorgten dafür, dass ich das Finden einer lukrativen Arbeitsstelle der Fortsetzung des Studiums vorzog, auf das ich trotzdem einen sehr positiven Blick zurückwerfe. Dennoch war es alles in allem eine irritierende Zeit, vor allem jene zwischen Studienabbruch und Arbeitssuche. Es fühlte sich für mich an, als ob ich durch eine verrückte Welt gewandert bin, in der es keine festen Strukturen mehr gab. Sowohl im Privaten, vor allem in Bezug zur Jobsuche, als auch bei der Beobachtung einer sich verändernden politischen Landschaft, hatte ich zeitweise das Gefühl, als ginge vieles den Bach runter. Als ginge alles vor die Hunde. Passenderweise erschien dann im Jahr 2021 ein Film im Kino, über den wir auch im Podcast bereits sprachen, und der mir mit all meinen Gefühlen dieser Zeit und der mir all meine Gefühle dieser Zeit in gebündelter Form zurückgespiegelt hatte. Die Rede ist von Dominik Grafs Meisterwerk Fabian oder Der Gang vor die Hunde, mit dessen Hauptfigur Jakob Fabian ich eine derart klare, bruchlose Identifikation teile, dass ich es auf dem Heimweg nach dem Kinobesuch nicht fassen konnte und bis heute schwer begreifen kann. Natürlich kommt das handwerklich Meisterhafte dieses großen Films dazu. Graf schuf hier ein Werk, welches eine derart große Zahl an formal ästhetischen und stilistischen Elementen zusammenbringt, sodass sowohl die Bruchstellen in Berlin des Jahres 32, die Bruchhaftigkeit der Erlebnisse seines Protagonisten, die Bruchhaftigkeit der filmischen Illusion als auch die Bruchhaftigkeit von Zeit selbst dem Rezipienten gegenüber ausgestellt werden. Zugleich erzählt Fabian eine lückenlos funktionierende Geschichte, die trotz der angesprochenen Formalia zu keinem Zeitpunkt auseinanderzubrechen droht und zu einer ausnahmslos anti-immersiven Rezeptionserfahrung vorkommt. Zum anderen gibt es einen Bezug zum unfreiwilligen Ideengeber dieser Podcast-Episode, denn die bisher eindringlichste und auf mich einflussreichste Filmkritik, die ich in meinem Leben bisher rezipieren durfte, ist ausgerechnet ein Video zu Fabian von Lukas Kurstedt, aka die zweite Produktion. Dominik Grafs Fabian oder Der Gang vor die Hunde. So, ich hätte jetzt an dieser Stelle eigentlich noch einen Film, den ich heute noch nennen würde, der nicht zu meinen Lieblingsfilmen der zu meinem Lieblingsfilm zählen würde. In Anbetracht der Zeit mache ich das jedoch auch sehr kurz und sage nun, der Film, den ich heute oder jetzt noch genannt hätte, wäre Matches of the Afternoon von Maya Deren gewesen. Selten haben mir 15 Minuten Material so eindringlich gezeigt, wozu Film fähig ist, nämlich die konsequente Manipulation von Zeit, Raum, Gefühlen und Gedanken. Maya Deren, über die wir ja auch eine Podcast-Episode gemacht haben, zieht in diesem Film sämtliche Register, reizt die Möglichkeiten des Mediums vollkommen aus und das im Jahre 1943. Sie schafft dort ein Werk, das Übertragen auf ein anderes Medium in keinster Weise funktionieren kann und somit pures, reines Kino bedeutet. Das ist das Fazit, was ich hier geschrieben hätte. Wenn ihr mehr über diesen Film hören wollt, hört euch unsere Episode zu Kurzfilm und zu Maya Deren an. Und genau, dann war's das für uns eigentlich auch
schon. Damit wären wir am Ende gewesen. Wir sind, glaube ich, mit unserem Latein erstmal am Ende. Vielleicht hören wir uns in 5 Jahren wieder, wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist. Dann hat sich da vielleicht auch wieder einiges getan.
Genau, richtig. Das nächste Mal sprechen wir dann über Leaving Las Vegas. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss. Macht's gut, bis bald.